allmächtiger Gott, und so bitten wir dich, dass dieses Wort, dein Wort, uns nun ins Licht und in deine Wahrheit führt. In Jesu Namen. Amen. Bitte nimm Platz. Heute darf ich die Lesung halten. Das kommt nicht so oft vor, aber es ist auch eine sehr kurze Lesung. Ihr findet sie in eurem Handzettel oder in euren Bibeln im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Vor etwas über 20 Jahren war ich auf einer Hochtour in den Ötztaler Alpen unterwegs. Ich weiß nicht, warum mir in letzter Zeit immer meine Hochtouren von vor 25 Jahren einfallen. Aber jedenfalls waren wir an einem Morgen bei strahlend blauem Himmel, irgendwo über 3000 Meter, am Seil gesichert, ganz oben im Firnschnee, oben am Grat in Richtung Gipfel unterwegs. Und es war ein herrlicher Tag. Wir hatten eine richtig geniale Zeit. Zumindest so lange, bis ich eher zufällig meinen Schneepickel neben meinem Fuß in den Schnee steckte. Und ich auf einmal durch das Loch hunderte Meter in den Abgrund blicken konnte. Der Grund dafür ist schnell erläutert. Wir waren, ohne es zu merken, auf einer Schneewächte gelaufen, einer überhängenden Schneeverwehung mit nichts unter uns als ein paar Meter Zentimeter Schnee. Und so einen Moment vergisst man nicht so leicht. Und er passt ganz gut als Einstieg in den heutigen Bibeltext. Johannes schrieb diesen Brief, um christlichen Gemeinden Sicherheit und Gewissheit zu vermitteln. Und er sagt im übertragenen Sinn: Geh deinen Lebensweg nicht auf einer Schneewächte. Johannes möchte nicht, dass Christen sich in Sicherheit wähnen, so wie wir damals. Und deshalb steckt er in diesem kurzen Abschnitt seinen Pickel in den Schnee, um dir zu zeigen, wie und wo du sicher den Gipfel erreichst. In diesem kurzen Abschnitt geht es ihm um den dünnen Grund, auf dem man sich bewegt, wenn man sich zu sehr an die Welt bindet. Er sagt, mit dieser Welt stimmt etwas nicht. In ihr lauern Gefahren, die man vermeiden kann und vermeiden muss, damit am Ende ein großer Triumph wartet. Und vielleicht können wir den Monitor hinten noch kurz einschalten, damit ich weiß, wo wir sind. Was stimmt nicht mit der Welt? Das ist unsere große Frage heute. Und der erste Punkt ist, die Welt vergeht. Vers 17 gibt uns diesen Hinweis. Dort heißt es, die Welt vergeht. Der Apostel Johannes möchte vermeiden, dass man sein Herz an etwas hängt, was eines Tages Vergangenheit ist und was keine Sicherheit schenken kann. Irgendwann steht man mit nichts da, wenn man sich auf etwas verlässt, was irgendwann vergeht. Und Johannes stellt allerdings auch klar in diesem Text, dass Vergänglichkeit an sich nicht das eigentliche Problem darstellt. Vergänglichkeit ist wie der Sturz in der Tiefe, wenn man die Gefahr davor nicht erkannt hat. Und deshalb geht er in dem Vers noch einen Schritt weiter und er stellt der Vergänglichkeit das Potenzial für Ewigkeit gegenüber. Er schreibt, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist der sichere Weg auf die Spitze. Vergänglichkeit rührt also davon her, dass man nicht den Willen Gottes tut, und dafür steht die Welt mit ihrer Lust. Ja, Vergänglichkeit ist nichts Natürliches, nichts, was Gott prinzipiell für diese Welt vorgesehen hätte, sondern von Anfang an hatte der Gott des Lebens der Welt einen ewigen Charakter zugedacht, der verloren ging. Und auch wir sollten unser Leben nicht darauf ausrichten, dass man irgendwann sowieso abstürzt. Das tun wir, wenn wir die Vergänglichkeit am Ende unseres Lebens einfach so annehmen. Was also ist dann die Gefahr, die zum Absturz führen kann? Nun, Johannes nennt hier konkret die Welt mit ihrer Lust. Der Begriff Welt im griechischen Kosmos, kennen wir auch, kann verschiedene Bedeutungen annehmen. Einerseits wird er für Gottes Schöpfung allgemein verwendet. Immer wieder betont die Schöpfungsgeschichte allerdings Gottes Zustimmung zum Geschaffenen. Er sagt, es war gut. Und am Ende heißt es sogar, es war sehr gut, was er geschaffen hatte. Also wenn die Bibel wie in Vers 15 sagt, dass man die Welt nicht lieben soll, ruft sie nicht dazu auf, dass man Gottes Schöpfung insgesamt ablehnt. Christsein bedeutet nicht, sich von der geschaffenen Welt abzuwenden, und man sollte als Christsein auch nicht sein eigenes Geschaffensein verneinen oder verleugnen, seine materielle Existenz, was man vielleicht meinen könnte, wenn die Welt hier in ein negatives Licht gestellt wird. Denn wenn Johannes von der Welt spricht, in einem negativen Licht, und dann noch ergänzt die Welt mit ihrer Lust, dann gibt er dadurch zu erkennen, dass er nicht neutral oder positiv von Gottes Schöpfung als Ganzem spricht, denn Lust ist ein menschliches Phänomen. Und daran erkennt man, Johannes meint hier die Menschheit, die gegen Gottes Willen lebt, oder die Menschheit in Auflehnung gegen ihren Schöpfer. Das ist der zweite Punkt. Und Johannes sagt, wer sich an die Menschheit in Auflehnung gegen ihren Schöpfer bindet, der läuft zu nah am Grat. Es mag auf den ersten Blick gut aussehen. Ja, dort oben wird es flacher. Es ist angenehmer zu laufen. Und es geht vielleicht sogar eine Weile gut. Aber nicht auf Dauer. Es ist ein Flirt mit dem Abgrund, mit der Vergänglichkeit. Und man läuft Gefahr, dass man die Ewigkeit verliert. Wenn man sich Gedanken darüber macht, worin diese Auflehnung zum Ausdruck kommt, dann wirft der Apostel Johannes hier einen weiteren Begriff in die Debatte, den wir uns näher anschauen müssen, und zwar das Wort Lust. Ja, der Begriff selbst ist wieder einmal zunächst neutral. Man kann Lust auf Eis haben, Lust, einem eine reinzuhauen. Man kann Lust auf einen Spaziergang haben oder Lust auf... Man kann seine Lust an guten Dingen, aber eben auch an schlechten Dingen haben. Was also ist dann die Lust, die die Menschheit in Auflehnung gegen Gott charakterisiert? Nun, es ist die Lust an den falschen Dingen. Es ist die Lust an Dingen, an denen man eigentlich keine Lust, keine Freude haben sollte. Und wie wir sehen werden, ist die Lust an den falschen Dingen die Motivation und auch der Antreiber dieser Auflehnung der Menschheit. Ja, das ist der nächste Punkt. Lust an den falschen Dingen ist der Antreiber der Auflehnung. Vers 16 spricht in dem Zusammenhang von Lust, die nicht vom Vater kommt, also nicht von Gott ist. Also es gibt eine gute Lust, die von Gott stammt, von der spricht Johannes hier nicht. Ja, die Bibel ist nicht gegen Lust als solche. Wenn es nach der Bibel geht, gilt, je mehr Lust, desto besser. Ja, das Hauptproblem der Menschheit ist nicht, dass wir zu viel Lust haben, sondern dass wir Lust auf die falschen Dinge haben. Denn diese Lust auf falsche Dinge ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. In Johannes sind hier konkret zwei solcher Lüste, die nicht vom Vater sind. Einmal die Lust des Fleisches und dazu kommt die Lust der Augen. Und zu diesen beiden kommt dann noch ein dritter enger Verbündeter, nämlich der Hochmut des Lebens in Vers 16. Und was mit diesen drei nicht stimmt, das schauen wir uns der Reihe nach an. Also die Lust des Fleisches zuerst. Aber vielleicht... Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Vielleicht denkt man bei der Lust des Fleisches in erster Linie an den Sexualtrieb. Ja, auch wenn man, oder vielleicht, wenn man menschliche Sexualität annimmt als gottgegebenen Teil unseres Geschaffenseins, was es ja auch ist, dann kann man vielleicht an eine niedere Form von Sinnlichkeit, an eine triebhafte Gier denken, die den Menschen beherrscht. Wir alle kennen solche Triebe, wir wissen, dass sie viel Schaden anrichten können. Aber diese Beschreibung trifft die biblische Bedeutung der Fleischeslust nur eingeschränkt. Ja, denn diese Lust des Fleisches muss nicht niedrig wirken und oft wird sie in unseren Augen nicht niedrig wirken. Ja, sie kann unheimlich kultiviert sein, geistreich, weltgewandt. Sie kann beeindruckend und erfolgreich erscheinen, weil sie in ihrem Kern zwei sehr populäre Gedanken vertritt. Und diese zwei Gedanken, die diese Lust in sich vereint, ist das Haben-Wollen und das Genießen in jeder Hinsicht. Das ist die höchste Daseinserfüllung, wenn man die Lust des Fleisches anschaut. Also wenn man sich jetzt zurücklehnt und sagt, boah, darauf, was auch immer es ist, hätte ich jetzt Lust, dann denkt man immer an etwas zum Genießen. Ja, und das wirft die Frage aus, ist das schlimm? Ja, ist falsch, dass man gute Dinge genießt? Ja, müssen wir uns in Askese üben. Und wenn man sich allerdings anschaut, was die Bibel über Askese sagt, dann merkt man schnell, dass die Bibel sie nicht gut heißt, im generellen Sinn. Ja, der gute Gott hat gute Dinge geschaffen, damit man ihm Dank sagt dafür und dass man sie genießt, wenn sie auf unserem Tisch landen. Ja, auch der Apostel Paulus sagt im Kolosserbrief zu dieser Auffassung, dass von einem asketischen Leben ganz klar, dass es einem Götzendienst ähneln kann. Ja, an guten Dingen ist nichts Schlechtes, solange man sie mit Danksagung empfängt. Ja, mir fällt auch niemand in der Bibel ein, der an mehr Festmählern teilhatte als Jesus selbst. Jesus war kein Asket. Problematisch wird diese Lust des Fleisches dann, wenn sie uns versklavt und wenn sie uns damit davon abhält, Gottes Willen zu tun. Also wenn man sich in sie verliebt, wenn man sich ein erfüllendes Leben von ihr verspricht, also davon, dass man Dinge zum Genießen oder Besitzen an sich reißt, und manchmal sind sie auch keine Dinge, es sind Menschen, die man wie Dinge gebraucht, die man besitzen und für die eigenen Zwecke gebrauchen will. Das ist die Lust des Fleisches. Und die steht offensichtlich nicht im Einklang mit Gottes Willen. Diese Form von Missbrauch von Mitmenschen, die geschieht immer dann, wenn in einer Beziehung mit einem anderen nicht die Bedürfnisse des anderen, sondern meine Bedürfnisse an erster Stelle stehen. Man kann auf diese Weise seinen Ehepartner missbrauchen. Ja, zum Beispiel kann man sich fragen, welche Frage steht am Ende des Tages im Vordergrund, wenn wir wieder zusammenkommen? Die Frage, was muss er nun für mich tun? Ja, meine Erwartungen. Oder was kann ich für dich tun? Zwischen diesen beiden Fragen liegen Welten. In der ersten dominiert die sündhafte Lust des Fleisches. In der zweiten die selbstlose Liebe für den anderen. Genauso kann man auch seine Kinder manipulieren und missbrauchen, dazu, dass sie die eigenen Träume erfüllen. Ja, ich erinnere mich noch gut an einen Freund und seine Eltern und ihre Reaktion, als er ihnen mitteilte, dass er eine vielversprechende Karriere als Jurist aufgeben wollte, um in die Mission zu gehen. Enttäuschung, Entsetzen. Wie kannst du uns das antun? Wir haben so viel in dich investiert. Kannst du Gott nicht auch als angesehener Rechtsanwalt dienen? Und dabei vielleicht noch sogar ein bisschen mehr verdienen, dass man dann ja an die Missionare geben kann? Win-win? Das waren christliche Eltern. Wie reagieren wir darauf, wenn unsere Kinder ihren eigenen Weg gehen? Die Reaktion zeigt, wie sehr man selbst von der Lust des Fleisches beherrscht und angetrieben ist. Das Gleiche kann man natürlich noch an zahllosen anderen Beispielen durchexerzieren und daran sieht man noch einmal, dass es hier nicht um sexuelle Begierde allein geht, die ist natürlich Teil des Ganzen, sondern um eine ganzheitliche Sichtweise, die im Besitzen und Genießen die höchste Daseinserfüllung sieht. So viel zur Lust des Fleisches. Und vielleicht könnt ihr diese Woche mit offenen Augen euer Leben beschreiten, diesen Weg, und gucken, wo diene ich der Lust des Fleisches? Wie steht es dann mit der Lust der Augen? Nächster Punkt. Wie der Name schon andeutet, spielen die Augen eine besondere Rolle in der Auflehnung gegen Gottes Willen. Ja, die Augen stellen ja die Hauptverbindung zwar dar zwischen der Welt draußen und dem Fleisch drinnen. Und ich denke, diese Rolle ist gerade in unserer visuell dominierten Zeit besonders gut nachzuvollziehen. Ja, wie Johannes damals übrigens, leben ja auch wir heute in einer Welt, in der Ausschweifung und auch Gewalt, sag ich mal, in Filmen und auf vielerlei andere Weise einen hohen Unterhaltungswert haben. Und ich denke, niemand versteht die antreibende Kraft hinter der Lust der Augen besser als die Film- und die Werbeindustrie. Und wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst, was es mit uns anrichtet. Die Film- und Werbeindustrie konfrontiert uns mit Bildern und Eindrücken, die Lust erwecken sollen, ohne sie zu befriedigen. Sie erwecken eine Sehnsucht nach Genießen, nach Angenehmen, nach haben wollen, manchmal von Dingen, manchmal auch von Menschen. Es verleitet uns dazu, etwas an uns reißen zu wollen, was uns nicht gehört. Etwas gut zu finden, was in Gottes Augen nicht gut ist. Das Problem mit diesen Lüsten ist, dass sie egozentrisch sind und uns darin ermutigen, egozentrisch zu denken. Ja, es ist nichts verkehrt daran, wenn man am Sonnenaufgang morgens oder dem Konzert abends seine Lust hat. Das ist eine Lust der Augen, wenn man so will. An der Lust der Augen ist nichts prinzipiell falsch. Ja, an den Augen, die Gott gemacht hat, auch nicht. Aber die Lust der Augen, wie sie hier beschrieben wird, in der Welt, ist eine Lust, die den Zustand unseres Herzens beschreibt und den Zustand dieser Welt beschreibt. Das Herz mit seinem Wollen und Begehren ist der Ort der Auflehnung gegen Gott. Und die Augen sind die Instrumente. In diesem charmanten Mix von Fleisch und Augen mischt sich dann noch als drittes der Hochmut des Lebens dazu. Auch hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir die einzelnen Wörter richtig verstehen. Diesmal geht es um den Begriff Leben. Es ist hier wichtig zu verstehen, dass Johannes hier nicht vom Leben an sich, vom Lebendigsein spricht, sondern es geht um die materielle Existenz. Im Griechischen gibt es dafür ein bestimmtes Wort. Und auf den Menschen angewandt kann sich dieses Wort zum Beispiel auch auf den Lebensunterhalt beziehen, das Hab und Gut eines Menschen. Es geht also um die materielle Existenz und den Hochmut, der daher kommt, das Hab und Gut und die eigenen Fähigkeiten und was man im Leben erreicht hat, den Menschen einsäuselt, dass er auf eigenen Beinen steht, dass er autonom ist. Von niemandem abhängig. Ein self-made man, der sich selbst ein Leben lang erschafft und erhält nach dem Motto, I did it my way. Der Weg ist ein bisschen zu nah am Grat. Johannes sagt mehr als nur, dass sich aus dieser Denkweise heraus Hochmut entwickeln kann, sondern er sagt, allein schon dieses Verständnis von der eigenen Existenz ist Ausdruck von Hochmut. Ja, er fehlt das Gespür für das eigene Geschaffensein, für die Abhängigkeit von dem, der uns gemacht hat. Wir sind nicht self-made, wir sind God-made. Dafür hat Gott uns allen ein Gespür gegeben und wenn wir darauf hören, vielleicht in stillen Momenten, dann erkennen wir zuallererst, dass wir ganz klein sind und dass wir abhängig sind. Von etwas Größerem, von jemand Größerem. Und nichts macht diesem Hochmut des Lebens so schnell ein Ende, als wenn wir erkennen, wir sind ganz und gar abhängig. Jeder Lebensatem, jeder Hauch, jeder Atemzug, den wir nehmen, ist ein Geschenk. Wie weit sind wir? Wir haben gesehen, dass diese Welt ein unsicherer Ort ist. Nationen, Gesellschaften, Kulturen sind instabil, Menschen werden krank und sterben, Naturkatastrophen brechen periodisch über uns herein. Warum? Weil wir in einer vergänglichen, gefallenen Welt leben, unter einer Menschheit in Auflehnung gegen Gott. Und wir sind mittendrin auf einer Gratwanderung. Ja, diese Auflehnung, wie wir gesehen haben, wird angetrieben von der Lust des Fleisches, der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens. Mit anderen Worten, es ist die Menschheit, die sich in Auflehnung befindet. Und was nicht stimmt in dieser Welt, ist die Menschheit. Was nicht stimmt in dieser Welt, sind die menschlichen Herzen. Und die meisten von uns sind Christen. Und ihr wisst, auch wenn man zum rettenden Glauben an Jesus Christus kommt, verschwinden diese drei Antreiber nicht über Nacht, nicht von heute auf morgen. Einerseits lebt dann zwar der Geist Gottes in denen, die glauben, aber diese drei Antreiber scheinen immer noch sehr aktiv zu sein und sie strecken deshalb nicht einfach die Waffen. Es sind vielleicht Rückzugsgefechte, aber es sind trotzdem Gefechte. Und das Genießen erscheint uns immer noch angenehm. Warum würde man das verschmähen? Das Haben-Wollen ist immer noch gut. Warum würde man arm sein wollen? Und die visuellen Reize gehen ungefiltert in unsere Herzen und richten dort Verwüstung. Und Johannes sagt in Vers 15, es handelt sich hier, wir müssen es erkennen, es handelt sich hier um ein Ringen um unsere Liebe. In uns ringen zwei Mächte um unsere Liebe. Welt gegen Gott. Lust des Fleisches gegen Kraft des Geistes. Wem schenkst du gerade deine Liebe? Die Lust des Fleisches verheißt viel. Sie wird dir morgen viel verheißen. Sie erscheint attraktiv und oft erscheint es einfach zu anstrengend, dagegen anzukämpfen. Wir sind alle müde. Und ich denke, viele von uns, vielleicht alle, kennen die Versuchung, dass man sich einfach arrangiert. Und deshalb steckt Johannes seinen Schneepickel genau an diese Stelle. Und er zeigt auf das Loch und er sagt, Vers 15, und das ist auch unser nächster Punkt, liebt weder die Welt noch die Dinge in ihr. Das ist der Weg, wenn ihr die Welt liebt. Wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe Gottes nicht in ihm. Die Welt zu lieben, das ist eine Gratwanderung, die nicht gut gehen kann. Man muss sich entscheiden, ob man auf dem Flachen laufen will oder ob man ankommen will. Entweder man liebt die Welt oder man liebt Gott und hat die Ewigkeit. Ja, wenn man die Welt liebt, wird man ihren Vorstellungen entsprechen wollen. Alles in uns wird sich in diese Richtung wenden. Aber man wird sich von ihren drei Antreibern dazu verleiten lassen, an der Auflehnung gegen Gott mitzuwirken. Vielleicht nicht an vorderster Front, so wie Richard Dawkins oder die radikalen Anhänger des Neodarwinismus. Aber eben doch irgendwo verborgen. In sicherem Abstand hinter den Linien, dort, wo man es nicht sieht. Als Maulwurf im anderen Lager. Das Tragische darin ist, nicht nur, dass Gott es weiß, sondern, dass die Welt mit ihrer Lust so viel verheißt und nichts davon hält. Das, was in dieser Welt Lust verspricht, hat eine Halbwertszeit nahe Null. Sobald man das Begehrte an sich reißen konnte, ist es schon nicht mehr genug. Ob es nun das letzte Mobile Device ist oder der bessere Job oder der Märchenprinz auf dem weißen Ross. Sobald man es an sich reißen konnte, ist es nicht mehr gut genug. Man zahlt teuer und am Ende steht man leer da. Diese Welt kennt keine Treue, keine Barmherzigkeit. Ihre Lüste führen dich erbarmungslos über diesen Abgrund, bis der Schnee zu dünn geworden ist. Wer die Welt liebt, der liebt eine Hure. Und noch schlimmer ist vielleicht etwas anderes. Johannes sagt hier, wenn man die Welt liebt, dann ist die Liebe Gottes nicht in einem. Das heißt, wenn man die Welt liebt, dann fehlt etwas in uns. Dann befindet sich in unserem Inneren ein geistliches Vakuum, das durch nichts in der Welt gefüllt werden kann. Eine unstillbare Sehnsucht. Und vielleicht kennst du diese Leere in dir. Man erlebt sie oft an einem Punkt, wo man etwas Großes erreicht hat. Ein Abschluss. Ja? Oder wenn ein Wunsch wahr wurde, eine Beziehung, eine Gehaltserhöhung, ein sportlicher Erfolg, was auch immer. Wenn man etwas Großes erreicht hat, müsste man sich eigentlich freuen. Aber gerade in den Momenten spürt man oft am meisten die Leere. Und eine Traurigkeit, die einfach nicht weggeht. Warum ist das so? Nun, die Antwort, die Johannes hier gibt, ist, wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe Gottes nicht in ihm. Und dieses Loch kann nichts füllen, nichts außer Gottes Liebe. Gott will uns mit seiner Liebe füllen. Und nichts anderes in dieser Welt kann uns zufriedenstellen. Und deshalb schreibt Johannes diese Warnung. Nicht, damit wir die Welt hassen, die richtige Welt, die geschaffene Welt, sondern damit wir uns nicht in eine aufrührerische Welt verlieben, die uns zermalmt und ausspuckt und in den Abgrund stürzt. Liebt weder die Welt noch die Dinge in ihr, sondern lasst euch von Gottes Liebe füllen. Lasst euch von Gottes Liebe füllen. Wie letzte Woche denke ich, dass Johannes, wenn er von Gottes Liebe, der Liebe des Vaters hier spricht, auf eine ganzheitliche Weise von Gottes Liebe spricht. Und das heißt hier, dass Johannes hier drei Bedeutungen nebeneinander stehen lässt. Nämlich zuerst Gottes erfüllende Liebe für uns. Also das Wissen, geliebt zu sein, dass ja allein unser inneres Begehren diese Leere in uns füllen kann, füllen wird. Aber wenn man sich auf diese Weise von Gott geliebt weiß und sich von seiner Liebe erfüllen lässt, dann tut man seinen Willen. Und das führt zu zwei weiteren Bedeutungen von Gottes Liebe, nämlich zweitens, unsere Liebe für Gott wird erwachsen. Und drittens, seine Liebe in uns für andere. Das ist es, wenn Gottes Liebe die Liebe des Vaters in uns ist. Wir sind geliebt, wir lieben zurück, wir lieben andere. Aber wie wir letzte Woche gesehen haben, drückt sich diese Liebe gegenüber Gott und dem Mitmenschen im Gehorsam aus, gegenüber seinen Geboten. Aber wie wir auch gesehen haben, bedeutet Gottes Willen zu tun nicht, dass man ohne Sünde liebt oder immer alles richtig macht. Ja, das ist das Ideal, darauf streben wir zu und wir werden auch dorthin gelangen. Wie? Indem wir nicht die Welt lieben, sondern Gott. Indem wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen und diese Liebe zurückspiegeln. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, gemeinsam, ist das die kraftvollste Weise schlechthin, wie wir uns an seiner Liebe in Jesus Christus ernähren können. Ich weiß nicht, wie nah am Grat du gerade wanderst, wie verführerisch die flache Stelle dort oben erscheint, was dich diese Woche versuchen wird. Welche Lust des Fleisches, der Augen, welcher Hochmut vielleicht. Aber ich bete, dass Gott dir zeigt, ob und wo du deinen Weg korrigieren musst. Einen Schritt weiter runter in Sicherheit, weg vom Grat, dann bist du sicher. Und eins ist klar, Gott will dich mit seiner ganzen Liebe erfüllen. Also wirf die Liebe für die Welt weit hinter dich. und öffne dich neu für seine Liebe in dir. Denn das gibt dir Kraft, dieser Lust zu widerstehen. Wenn du deine Lust an Gott hast, weil du ihn liebst, dann erhältst du die Kraft, zu widerstehen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diese klaren Worte, die du dem Apostel Johannes hier geschenkt hast. Und wir bekennen dir, wie oft wir in die Irre geleitet werden von der Lust des Fleisches und der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens. Wir bitten dich deshalb von neuem um Vergebung und um frische Liebe von dir und für dich. Lass uns erkennen, wie sehr du dich liebst, jetzt auch im Abendmahl, damit unsere Liebe für dich und für andere wächst und damit die Liebe der Welt in unseren Herzen keinen Platz hat. Behüte und bewahre uns diese Woche vor allem, was uns in gefährliche Wege leiten will. Um Jesu Willen. Amen.